Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Es ist Donnerstag, der 24. Juli. Wir sind in Folge 63 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Mein Name ist Hendrik Widowild, ich bin Strategieberater, Kolumnist und Rechtsanwalt aus Berlin. Das hier ist die zweite Sommerfolge. Es gibt also nur ein Thema und ein Gespräch. Letztes Mal haben wir ja über KI im Recht gesprochen. Das könnt ihr inzwischen auch nachlesen als Text auf Beck Aktuell. Und diesmal fragen wir uns, was haben Gerichte eigentlich auf Social Media zu suchen? Und das passt gut in diese Woche. Gerichte gehen nämlich in soziale Medien, aber soziale Medien bringen auch Menschen vor Gericht. Etwa den Satiriker El Hotzo, der gerade vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten für seinen fiesen Trump-Tweet freigesprochen wurde. Einen Bericht darüber findet ihr auch bei Beck Aktuell, ebenso eine Meldung über ein neues Gutachten des Internationalen Gerichtshofs, das Staaten in die Pflicht nimmt, Versäumnisse beim Klimaschutz auszugleichen und noch viel mehr. Das könnt ihr alles lesen. Oder euch entspannt zurücklehnen, in die Sonne blinzeln, falls ihr gerade nicht in Deutschland seid und unserem Interview lauschen. Dabei viel Vergnügen. Soziale Medien haben keinen guten Ruf. Sie machen süchtig, verflachen unseren Diskurs, reproduzieren Hass und Lügen oder laden ein zu Heuchelei und Angeberei. Mit der Erhabenheit der Justiz, dem Anspruch an Objektivität und Abgewogenheit haben diese Orte scheinbar nichts zu tun. Warum sind dann immer mehr Gerichte dort? Vor kurzem gab der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bekannt, er sei nun auch auf LinkedIn und der EuGH wiederum ist da schon lange, wie auch auf X und Mastodon. Und in dieser Woche verkündete er aber nun auch auf Instagram, Threads, Blue Sky und WhatsApp mit gerichtshöflichen Inhalten transparent zu sein. Auch in Deutschland haben wir Justiz auf Social Media, manchmal auch nur ganz kurz. Das Bundesverfassungsgericht war da bekanntlich mal auf Instagram, sammelte dort bummelig 20.000 Follower ein und war dann wieder weg. Mehrere Oberlandesgerichte sind inzwischen aber auch auf sozialen Medien. Aber wozu braucht die Justiz die Likes? Und wie macht sie das? Darüber spreche ich heute mit der Präsidentin des OLG Celle, eines sehr alten Gerichts mit großem Bezirk und einem Gericht, das mehr Follower hat auf Instagram als ich. Willkommen, Stefanie Otte.
Vielen Dank für die Begrüßung und einen guten Tag.
Wie sieht denn Ihre persönliche Bildschirmzeit eigentlich aus? Sind Sie privat auch sehr Social-Media-affin?
Leider ja. Ich gebe es zu, dass ich mich da in die Reihe der jungen Leute und der jungen Generation einreihen muss und manchmal mahnend auf mich selber schaue, mich zwinge, mich dann von den Bildschirmen zu lösen.
Ja, das ist wahrscheinlich eine der Gefahren, wenn man sich damit beschäftigt. Das geht mir auch nicht anders. Jetzt ist Ihr OLG aber ja auch sozusagen hochoffiziös auf sozialen Medien unterwegs. Warum eigentlich? Also vielleicht sagen Sie doch mal ganz kurz, was Sie eigentlich genau machen. Also ich weiß, Sie sind auf Instagram. Vielleicht beschreiben Sie mal ganz kurz, welche Aktivitäten Sie da eigentlich machen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer ein kleines Bild bekommen.
Das mache ich sehr gerne. Wir sind seit 2021 bereits auf Instagram und die Initiative ging von unserem Nachwuchsteam aus, also dem Team, das sich darum kümmert, dass wir auch perspektivisch genügend ausreichend qualifizierten Nachwuchs in allen Diensten bekommen. Wir haben dann angefangen, eben gerade unter dem Aspekt der Nachwuchsgewinnung unser Oberlandesgericht, unseren Bezirk bekannt zu machen mit Bildern, mit Reels und haben das ein bisschen ausgebaut, haben dann festgestellt, dass es auch ein großes Bedürfnis für Informationen gibt, arbeiten aber ständig weiter noch daran. Wir sind alles andere als fertig oder auf dem aktuellsten Stand, haben uns jetzt konzentriert auf Instagram, sind auch auf LinkedIn vertreten und versuchen auch gelegentlich mal etwas auf YouTube einzustellen. TikTok überfordert uns tatsächlich im Moment noch und die Entwicklung in den sozialen Medien schreitet ja auch so rasant voran, dass man vermutlich nie fertig ist und die neuen Medien immer im Blick behalten muss.
Warum überfordert Sie TikTok? Ich frage es aus eigenem Interesse, weil es mir ganz genauso geht. Mich überfordert TikTok nämlich auch. Aber was ist der Punkt? Weil eigentlich ist TikTok ja eine uneitle, unkomplizierte, mit dem Smartphone befütterbare Plattform, oder?
Ja, wir werden ja heute vielleicht auch noch intensiver im Gespräch darauf kommen, dass es für uns schon ein Balanceakt ist. Einerseits die Judikative, also eine staatliche, eine sehr wichtige staatliche Gewalt zu repräsentieren. diese Gewalt geht natürlich auch ein Stück weit mit einer gewissen Distanz, mit einer Objektivität, mit nicht immer ganz einfach zu erklärenden Rechtsfragen einher. Das in Einklang zu bringen mit den sozialen Medien, die da ja eher von Bildern, von Geschichten, von Menschen leben, ist schon für uns herausfordernd. Und TikTok treibt das Ganze ja noch einmal auf die Spitze, lebt von Bildern, von schnellen Neuigkeiten, von Nachrichten. Das setzt aus meiner Sicht ein hohes Profitum voraus. Also wir können nicht blauäugig an diese Medien, auch wenn sie einfach erscheinen, herangehen und meinen, sofort diese Plattformen auch bespielen zu können. Das heißt, wir brauchen da Beratung, wir brauchen Profis, vielleicht auch ein Medienteam. Das setzt also Ressourcen voraus, die uns nicht immer zur Verfügung stehen. Deshalb sind wir eher zurückhaltend und versuchen uns dann auf sicheren Pfaden zu bewegen und langsam voranzugehen.
Wir sprechen noch über, wie macht man das eigentlich, Stichwort Beratung und so weiter. Kommen wir gleich noch drauf. Ich will noch mal ganz kurz beim Zweck verharren. Also Sie haben schon gesagt, Nachwuchsgewinnung ist ein Punkt. Was halten Sie denn in Bezug auf Ihr OLG, aber vielleicht auch allgemein auf die Justiz, für gut verfolgbare Zwecke? Also geht es dann wirklich nur um, wir sind ein toller Arbeitgeber, oder kann das vielleicht auch, ja, die Akzeptanz von Justiz, die Akzeptanz von Urteilen irgendwann einmal erhöhen? Nicht unbedingt jetzt sofort, also wenn Sie sagen, das ist gerade schwierig und mit Bildern und so weiter, das ist ja ein anderes Thema, aber grundsätzlich kann Social Media da eine Funktion erfüllen.
Auf jeden Fall, und das sollte aus meiner Sicht auch so sein, denn das gesellschaftliche Leben gerade der jungen Generation findet heute nun einmal im Internet, in den sozialen Medien statt. Die junge Generation informiert sich teilweise ausschließlich über die sozialen Medien. Und wir haben auch schon vor der Einführung von Instagram und LinkedIn von anderen Plattformen darüber unterhalten, wie kann die Justiz zugänglich sein? Also wie schaffen wir das eigentlich, eine transparente Rechtsprechung zu erklären, Justiz zu zeigen, dafür zu werben, dass die Judikative eine ganz wichtige Funktion in der Demokratie einnimmt. Wenn wir dieses Ziel weiter verfolgen wollen, und das müssen wir aus meiner Sicht, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig. Und dann ist es für uns auch eine große Chance, uns mit den sozialen Medien zu beschäftigen und dort sichtbar zu sein.
Haben Sie das Gefühl, dass diese Auffassung in Deutschland mehrheitsfähig ist? Also ich frage deswegen, weil ich habe mir das Gefühl, dass im internationalen Bereich, insbesondere in den USA, solche Gedanken viel natürlicher sozusagen von der Hand gehen. In den USA gibt es ein ganz spannendes neues wissenschaftliches Feld namens New Legal Realism, das sich mit der Erlebbarkeit von Recht beschäftigt, jenseits des Gerichtssaals sozusagen. Also was macht eigentlich so ein Gebäude mit den Menschen? Wie wirkt es, wenn die Roben da sind? Und ja, welche Rolle spielt auch Social Media? Hier in Deutschland habe ich immer das Gefühl, dass die Leute da sehr schnell zusammenzucken und sagen, naja, das Gericht soll doch nur durch seine Urteile sprechen. Hört doch auf mit dem Firlefanz. Wie nehmen Sie das wahr?
Erlebbarkeit von Recht ist aus meiner Sicht ausdrücklich zu begrüßen, wenn es mit einem Bildungsauftrag einhergeht. Also wenn es mehr beinhaltet als Boulevard. Wenn es nicht nur darum geht, Scheinwerfer auf öffentlichkeitswirksame Prozesse zu legen, sondern auch vielleicht weniger interessante Rechtsstreitigkeiten, das normale Rechtsleben zu erklären. Und zu erklären, was Unabhängigkeit von Richterinnen und Richtern bedeutet, wie Gerichtsurteile entstehen. Natürlich auch, welche Menschen in den Gerichten arbeiten, aber nicht mit dem Fokus auf die Sensation, sondern mit dem Fokus auf Rechtsstaatskunde, wenn Sie erlauben, dass ich da an der Stelle mal einen ganz altmodischen Begriff nenne. Nach meiner Beobachtung ist die Bereitschaft, sich wirklich mit dem Rechtsstaat auseinanderzusetzen, natürlich erstmal nicht so sehr attraktiv und dann auch nicht so sehr ausgeprägt. Wir haben auch keinen Rechtskundeunterricht mehr in den Schulen. Das heißt, es fehlt dann auch an den Basics des Rechtsstaats. Und mein Ansinnen wäre es, die Erlebbarkeit von Recht immer mitzudenken mit diesem Bildungsaspekt.
Wie kann man das denn konkret machen? Also Sie haben sich jetzt ein bisschen, glaube ich, wenn ich das so sagen darf, vor der Beantwortung gedrückt, weil Sie haben jetzt nicht gesagt, die Kollegen runzeln die Stirn. Damit nehme ich mal, dass Sie da nicht so viel Gegenwind erleben. Aber irgendwann wird es dann ja zu einer krassen Ressourcenfrage. Also wir hatten ja hier mal Herrn Voskuhle im Gespräch und da habe ich ihn nochmal spitz auf Knopf gefragt. Erwarten Sie dann, dass die Gerichte sozusagen Fälle liegen lassen, um sich mehr um Kommunikation zu kümmern. Das wäre ja etwas, was man dann fortsetzen kann. Und da müssen Sie dann ja auch mit Kolleginnen und Kollegen debattieren. Sollen wir jetzt wirklich Fälle liegen lassen, obwohl vielleicht wir gerade ohnehin überlastet sind, um irgendwie noch ein Reel für Instagram zu produzieren, brutal ausgedrückt? Muss sowas dann, müssen solche Konflikte ausgetragen werden?
Also da habe ich eine ganz eindeutige Antwort. Unser Auftrag ist das Lösen von Fällen, also das Herstellen von Rechtsfrieden. Und das steht im Zentrum und im klaren Fokus unseres Arbeitens. Die Medienarbeit und die Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger und nicht hinwegzudenkender Aspekt, eben der sozusagen begleitend daneben steht. Aber gerade in Zeiten von knappen Ressourcen innerhalb der Justiz würde ich keinen einzigen Richterin oder keine einzige Richterin abziehen, um eben dann die Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Denn da sehe ich auch die Haushaltsgesetzgeber in der Verantwortung, mitzudenken, dass man zusätzlich zu der Rechtsprechungsarbeit auch Arbeitskraftanteile für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung stellt. Also das heißt, Öffentlichkeitsarbeit darf nicht abgezogen werden vom Pool der Richterinnen und Richter, sondern muss ein Add-on sein und dann auch vielleicht nicht nur bestückt durch eigene Mitarbeitende, denn wir sind Rechtsprofis, nicht Medienprofis, sondern auch bestückt werden durch Medienprofis, durch Social Media Manager etc.
Das heißt, da muss dann die Politik im Zweifelsfalle Ressourcen für schaffen. Ist das dann Ihr Petitum? Weil wenn keine Leute von den Fällen abgezogen werden sollten und sie Leute brauchen, die es machen, Profis am besten noch, wo kommt das Geld her?
Genau, also das ist letztlich die Konsequenz, wobei man eben immer natürlich auch eine kluge Ressourcenpolitik anstreben muss. Und das stellt dann sofort die Frage, was passiert eigentlich auf örtlicher Ebene, auf Landesebene, auf vielleicht auf Bundesebene. Und wenn Sie mich das so konkret auch fragen, dann könnte ich mir vorstellen, dass auf Bundesebene zum Beispiel über die Stiftung Forum Recht eine ganze Menge eben schon mal auch an allgemeinen und übergreifenden Bildungsinhalten vermittelt wird. Also etwas, auf das dann auch alle Gerichte zugreifen, auf das alle Gerichte verweisen können. Es hat ja keinen Sinn, dass jedes Gericht seinen eigenen Rechtskunde-Podcast auf die Beine stellt. Also es muss schon auch vernünftig von den Ressourcen her gedacht werden. Dann kann man überlegen, welche Landesspezifika gibt es und was kann man eben auf Landesebene machen und dann wiederum auf örtlicher Ebene. Also mit örtlicher Ebene würde ich jetzt die Oberlandesgerichtsbezirke für die ordentliche Gerichtsbarkeit erwähnen wollen. Da ist natürlich ein Schwerpunkt bei der Nachwuchswerbung, aber jede Aktivität sollten wir gleichzeitig nutzen, um unsere Türen auch im Bereich des Social Media zu öffnen und uns die Chance nicht entgehen zu lassen, über unsere Aktivitäten zum Beispiel auf Instagram zu zeigen, wie wir arbeiten und was wir machen. Also das kann einen doppelten Nutzen und einen doppelten Zweck haben. Diese Mitnahmeeffekte sollten wir auf jeden Fall nutzen.
Ja, beim Bundesverfassungsgericht hat das ja offenbar nicht ausreichend geklappt. So richtig haben die das ja, glaube ich, nicht begründet, warum sie da wieder weggegangen sind. Ich hatte jetzt schon erwähnt, EuGH, EGMR sind da praktisch auf allen Plattformen unterwegs. Sie sprachen jetzt an, Nachwuchsgewinnung, Bildungsarbeit, sollten auch so die ganz normalen Pressemitteilungen dann als Karussell oder was auch immer auf den verschiedenen Plattformen landen oder halten Sie das dann doch für übertrieben?
Aus meiner Sicht ist das nicht übertrieben. Wir sollten zumindest erste Erfahrungen damit sammeln und auch dann mit den Journalisten in den Kontakt treten, ob das sinnvoll ist, auch mehr Interaktivität eben mit unseren Followern, mit den Nutzern eben ermöglichen. Das ist natürlich auch immer schwierig, weil jede Kommentarmöglichkeit dann wiederum auch bei uns weitere Ressourcen eben hervorruft. Deshalb sind es vermutlich kleine Schritte, die wir gehen, aber gerade der Austausch, die Möglichkeit, mit der Gesellschaft in Kontakt zu kommen, ist aus meiner Sicht wirklich eine große Chance, auch wenn wir alle wissen, dass die Aktivität in den sozialen Medien auch Risiken birgt oder auch lästig sein kann oder viele Ressourcen erfordert. Trotzdem, wenn wir weiter in die Zukunft gucken, werden wir ohne eine Arbeit und eine professionelle Sichtbarkeit in den sozialen Medien weiter beobachten, dass Rechtsstaat in der Bevölkerung kaum mehr stattfindet und auch wir nicht sichtbar sind. Junge Leute, bleiben mal bei der jungen Generation, ganz klassisch mit Vorurteilen sozusagen, was junge und ältere Menschen angeht, behaftet, aber das sei mir vielleicht erlaubt. Schaffen wir es noch, dass junge Menschen ein Gericht betreten? Aber wir schaffen es ganz sicher, dass wir die Türen in den sozialen Medien öffnen und Menschen zeigen, die dort arbeiten. Und in Zeiten, in denen der Rechtsstaat erodiert, an manchen Rändern ausfranst, wir genießen zum Glück in Deutschland immer noch ein ganz hohes Ansehen. Aber wir sollten uns darauf nicht verlassen. Wir sollten uns an jeder Stelle anstrengen und auf jedem Weg anstrengen, zu erklären und auf ganz seriöse Art und Weise darzustellen, was Rechtsstaat bedeutet.
Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, dass mich dieses Thema ein bisschen umtreibt. Bestimmte Gerichtszweige sind ja stärker dort im Fokus. Sozialgerichtsbarkeit zum Beispiel, ja, wo es um vermeintliche Ungerechtigkeiten geht, die dann eben auch Populismus befördern können. Das würde aber ja auch so eine Art Dialog voraussetzen. Sie haben eben schon angesprochen, Community Management hängt da natürlich auch noch dran. Wie ist denn Ihre Erfahrung damit? Müssen Sie da häufig aufräumen in den Kommentaren oder haben Sie da eh nicht so viel Traffic im Moment? Haben Sie da Befürchtungen? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Also die Kommentare bei uns halten sich in Grenzen und sind handelbar. Ich will aber nicht ausschließen, dass es auch in den Gerichten dann Situationen geben kann, in denen man eine Kommentarfunktion abstellen muss. Gleichwohl zeigt sich, dass sich die Interaktivität Schritt für Schritt ausbaut und dass es auch angenommen wird und dass, wenn man die Möglichkeit zum Dialog gibt, es auch viele positiv aufgeschlossene, nicht nur populistisch schreibende Menschen gibt, die Interesse, wirkliches Interesse an uns haben. Und die Menschen sollten wir mitnehmen. Aber natürlich kein einfaches Feld und es gibt auch vermutlich kein Patentrezept. Aber aus Sorge vor einem Shitstorm dann eine Kommentarfunktion gar nicht aufzumachen, bringt uns vermutlich auch nicht weiter.
Das ist, was ich in meiner Rolle als Berater immer mal wieder erlebt habe, dass Unternehmen, Institutionen, Verwaltungen davor zurückscheuen, weil sie so furchtbar Angst haben vor einem Shitstorm, als würde jede Social-Media-Aktivität sofort mit diesen Shitstorms einhergehen. Das tut sie tatsächlich nicht. Insofern, ja, finde ich auch, dass da sollte man nicht vor zurückschrecken. Lassen Sie uns nochmal von den Chancen trotzdem kommen zu den Grenzen vielleicht. Wie weit darf denn Justizvermarktung gehen? Da haben ja manche ein Störgefühl. Ich habe jetzt gerade am vergangenen Wochenende diskutiert mit Leuten und meinte, ja, die Justiz muss mehr kommunizieren. Und die meinten dann, nein, das ist doch zu viel. Das darf doch nicht Vermarktung werden. Wir brauchen kein Justizmarketing. Wie blicken Sie darauf? Gibt es da eine Grenze, wo es zu weit geht?
Ja, ich würde es tatsächlich gar nicht Vermarktung nennen. Vermarktung suggeriert ja, dass wir in den sozialen Medien unterwegs sind, um Fälle zu generieren. Also um Leute zu uns in die Häuser zu holen.
So hatte ich das noch gar nicht gesehen, ja. Aber interessant, so kann man es natürlich sehen, ja.
Und das wäre nicht mein Ansatz, sondern unsere Aufgabe besteht aus meiner Sicht darin, dann zu erklären, wenn schon Fragen da sind und wenn Menschen Kontakt mit der Justiz haben oder eben proaktiv zu sagen, hey, macht euch keine Sorgen, da arbeiten in den Gerichten ganz normale Menschen aus allen Gesellschaftsschichten mit unterschiedlichen Mindsets, die sich allein am Recht orientiert, in unabhängiger Art und Weise um Rechtsprobleme kümmern. Also vertrauensbildend zu arbeiten, nicht werbend im Sinne von Fälle generierend.
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt Vermarktung sagte, meinte ich jetzt auch nicht unbedingt, dass man damit Fälle generieren soll, sondern einfach, dass man damit den Ruf der Justiz verbessert, zum Beispiel, wie Sie sagen, indem man die Leute zeigt. Manche Leute haben ja ein ganz distanziertes Verhältnis zur Justiz, weil sie noch nie da waren und dann immer an die Leute in den Roben denken und was sind das überhaupt für Leute, ne? Und dass da drunter ein ganz normaler Mensch steckt, wissen viele dann vielleicht gar nicht, aber dann meinen wir vielleicht doch am Ende doch sogar dasselbe. Aber wie ist das mit den Grenzen für einzelne Richter? Wir haben jetzt ja gerade eine relativ aufgehitzte Debatte um eine Richterin, eigentlich sogar um zwei inzwischen, also Frau Kobrosius-Gersdorf ist da das Stichwort, die sich rein fachlich nur exponiert hatte und damit jetzt aber mitten im Brennpunkt der Öffentlichkeit steht. Wir haben aber auch in Social Media Leute, die sich damit beschäftigen, wissen das, die Jugendrichterin Martina Flade gehabt, die in der Justiz tätig war, der Justiz jetzt aber zu Beginn des Jahres den Rücken gekehrt hatte und dabei auch das damit begründet hatte, dass sie eben nicht mehr diese Bewegungsfreiheit hatte, im Internet, in Blogs oder auch auf Instagram sich mit Fragen ganz frei zu beschäftigen. Wie sind denn da die Grenzen und sehen Sie da trotzdem Chancen, dass Leute auch in der Justiz tätig sind, die auch einen quirligen Instagram-Account befüttern?
Ja, das sind zwei Aspekte, die Sie ansprechen. Einmal geht es ja bei Frau Professorin Brosius-Gersdorf darum, wie mit ihr umgegangen wird. Sie hat ja nicht von sich aus aktiv einen Post gesetzt und dann eine Reaktion hervorgerufen, sondern da geht es ja um den Umgang mit, ich sag jetzt mal, potenziellen Richterinnen und Richtern. Das könnte man übertragen auch auf unsere Richterschaft. Also wie gibt es ein Richterscoring im Internet? Und da wäre mir wichtig, ganz wichtig zu sagen, dass es nicht akzeptabel ist, wenn es keine sachliche Auseinandersetzung mit Rechtspositionen geht, sondern wenn es eben nur rein persönlich um Personen geht. Und ich glaube, das ist jetzt auch vermutlich eben deutlicher auch in den Reaktionen geworden in den letzten Tagen, dass der Umgang mit den möglichen Verfassungsrichterinnen und Richtern auf jeden Fall sachlich orientiert und in persönlicher Weise vernünftig sein sollte und dass das nicht akzeptabel gewesen ist, dass die Personen so angegriffen werden. Das ist das eine, würde ich gerne an dieser Stelle nochmal so ausdrücklich sagen. Das zweite ist, was passiert, wenn Richterinnen und Richter aktiv in den sozialen Medien unterwegs sind? Das sprachen Sie ja auch an. Nach dem deutschen Richtergesetz gibt es insgesamt ein Mäßigungsgebot für Richterinnen und Richter betreffend die zum Beispiel politische Äußerungen, politische Tätigkeiten, aber auch sonst im Allgemeinen eben auf Mäßigung gerichtetes Verhalten nach außen hin. Und bei Richter-Influencern, also die Menschen, die sich in den sozialen Medien bewegen, werden ja schnell und ungefragt zu Influencern, denke ich schon, dass man diesen Personen erstmal einen Vertrauensvorschuss geben sollte. Denn das sind Richterinnen und Richter, die sich ja bewusst in die Öffentlichkeit begeben. Ich würde erstmal sagen, ich gehe davon aus, dass sich diese Personen dann auch angemessen verhalten und auch vernünftig in den sozialen Medien bewegen. Aber natürlich gibt es auch da Grenzen, die überschritten sein können. Deshalb plädiere ich dafür, dass wir auch vielleicht sogar länderübergreifend über so gewisse Guidelines uns Gedanken machen, was ist eigentlich noch möglich und was ist eben mit dem Richterberuf nicht vereinbar. Das ist allgemein schwer zu sagen, aber im Einzelfall hätten wir wahrscheinlich auch alle die gleiche Einschätzung dazu.
Das ist, glaube ich, sehr optimistisch, dass länderübergreifend Juristen dann auf einmal eine Auffassung haben sollten. Aber das heißt, es gibt im Moment noch nichts dergleichen. Das heißt, wenn ein Richter jetzt sagt, so oder irgendein Jurastudent, der dann Richter werden will, wird dann fertig mit dem Examen und denkt sich, ach Gott, jetzt will ich Richter werden, hat dann aber einen Instagram-Account mit 34.000 Followern, bei dem er sich allgemein zu politischen und gesellschaftlichen Themen äußert und gelegentlich auch Rezepte teilt. Ist das dann ein Problem? Muss er den einstampfen?
Nein, solange sich das nicht im rechts- oder linksextremistischen Bereich, also am Rande des Verfassungsrechts bewegt, also Sie sprachen ja von politischen Äußerungen und solange das auch mit dem Mäßigungsgebot vereinbar ist, also es nicht über gelegentliche Äußerungen oder gelegentliche Auffassungen zu allgemeinen Themen hinausgeht, wäre das tatsächlich kein Problem. Und jeder mag seine privaten Sachen, so sie denn nicht in Grenzbereiche rutschen, dann auch teilen mit der Followerschaft. Wir haben keine auf die sozialen Medien ausgerichteten besonderen Vorschriften, sondern das allgemeine Dienstrecht für Richterinnen und Richter, genauso wie für die übrigen Beschäftigten in der Justiz.
Ich möchte es doch nochmal konkreter machen. Ich weiß, es ist immer ganz schwierig, wenn man Juristinnen und Juristen bittet, Beispiele zu machen, weil dann immer so, aber könnte doch eine Abwandlung geben und so, aber versuchen wir es trotzdem mal. Was würde denn gegen das Mäßigungsverbot verstoßen? Also können Sie da ein Beispiel machen? Gibt es da irgendwie einen Fall, den Sie vielleicht im Kopf haben oder wenn Sie einen konstruieren, wo man sagen müsste, das wäre jetzt aber, da gibt es dann Ärger.
Also tatsächlich habe ich knapp 900 Richterinnen und Richter in meinem Bezirk, bin seit 7 Jahren Präsidentin und mir ist so ein Fall noch nicht über den Weg gelaufen.
Alle Richter sind gemäßigt.
Nein, das sind ganz vernünftige Menschen, die sehr verantwortungsvoll mit einem hohen Berufsethos die Tätigkeit ausüben und sich sehr wohl überlegen, was ist mit dem Richteramte vereinbar. Das macht mich einfach, das löst bei mir dann auch das Vertrauen aus oder die Rechtfertigung für das Vertrauen, dass man nicht schon im Vorfeld sagen muss, hey, wenn ihr was macht, dann denkt aber daran, dass ist aus meiner Sicht also jedenfalls bisher überflüssig gewesen, weil wir von dieser hohen intrinsischen Motivation und dem hohen Bewusstsein und der Ausübung mit Leib und Seele des Richteramtes ausgehen können.
Noch, aber auch Sie haben Personalnot und vielleicht kommt dann doch ja jemand, der ist dann nicht gemäßigt. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Instagram-Reel, in dem jemand sagt, Israel ist ein Apartheidsstaat, das ist so schlimm wie die Nazis, was die machen.
In Gaza. Genau.
Ja. Wäre das noch gemäßigt?
Sie wollen mich jetzt doch unbedingt festlegen.
Sorry.
Kein Problem, aber das wäre so.
Ein letztes Mal versuche ich es und
das würde mir Anlass geben, meine Personalabteilung zu bitten, mal zu überprüfen, ob das disziplinarrechtlich zu verfolgen ist. Also das, da wäre eine Grenze überschritten.
Alles klar. Gut, damit lasse ich Sie jetzt vom Haken, aber dann haben wir zumindest mal ein Beispiel. Lass uns mal in die praktische Umsetzung gehen. Was macht man denn jetzt eigentlich? Nehmen wir an, wir haben jetzt ein Oberlandesgericht, das noch keine dieser Schritte gemacht hat. Können Sie da vielleicht so ein kleines Playbook sozusagen jetzt mündlich entwerfen, wie man da vorgeht? Was sind die ersten Schritte? Holen Sie sich Beratung oder fragen Sie einfach mal rum, wer von den Kollegen gut laufende Social Media Accounts hat? Wie läuft das?
Ich würde mir auf jeden Fall Beratung holen. Das halte ich für extrem wichtig. Gleichwohl heißt das nicht, dass man nicht selber schon anfangen kann. Wichtig ist, dass man sich vorab überlegt, welche Kanäle wollen wir denn zunächst bespielen, ohne uns zu verheben. Wie gesagt, die Beratung läuft parallel jetzt in meinen Ausführungen. Man muss sich also Gedanken über ein Konzept machen. Welche Kanäle, mit welchen Personen, wie sind die qualifiziert? Haben wir in der Pressestelle Menschen, die als Social Media Manager, Beauftragte, wie auch immer, fungieren können? Gibt es Menschen, die Bilder, die Fotos, Videos produzieren können? Was brauchen wir an Equipment? Welche Reichweite wollen wir anstreben? Wie viel Beiträge wollen wir pro Woche zu welchen Themen ins Netz stellen? Soll es erstmal nur um die Nachwuchswerbung geben? Wollen wir den bei uns im Oberlandesgericht zum Beispiel den Bezirk mit den 41 Amtsgerichten und 6 Landgerichten beteiligen? Wer aus den Bezirken hat Lust, sich in einem Team weiter zu engagieren? Also wie baut man das auf? Eigentlich klassische Arbeit in den Presseabteilungen, die wir aus den herkömmlichen Medien kennen, die man übertragen kann in die Arbeit mit den sozialen Medien. Man sollte nicht schnell irgendwas anfangen und dann schnell wieder einstampfen, sondern aus meiner Sicht sollte man lieber dann eine Woche länger oder 2 Wochen länger warten und mit einem Konzept und ein paar Überlegungen anfangen. Denn wir haben alle in den Gerichten wenig Ressourcen. Wir sprachen zu Anfang schon darüber, dass man auch vernünftig haushalten muss. Man knapst es sich irgendwie ab und ist darauf angewiesen auch, dass Beschäftigte Lust haben, in den sozialen Medien mitzuarbeiten und von ihrem Arbeitsalltag zu berichten. Es ist vermutlich für Beschäftigte immer ein kleines Zusatzgeschäft. Und das Engagement sollte man deshalb vorsichtig und auch mit Verantwortung nutzen und dann lieber die Grundlagen für ein gutes Konzept legen.
Wie schwer war denn so die regulatorische Frage? Also Stichwort Datenschutz, Einstellungen, wie macht man das Ganze? Also gab es da Schwierigkeiten? Musste sich da erst noch ein kleines Gutachten einholen oder wie sind Sie damit umgegangen?
Wir haben versucht, diese Fragen alle für uns zu beantworten und es mangelt uns ja nicht an Juristinnen und Juristen im eigenen Hause, sodass wir versucht haben, das schon vernünftig zu machen. Allerdings würde ich meine Hand jetzt auch nicht dafür ins Feuer legen, dass man es noch professioneller hätte angehen können und nicht doch auch noch was noch mehr zu regeln. Ja, wir versuchen eher vorsichtig zu sein in der Frage, was machen wir, als zu extensiv alle wissen, wenn sie mitarbeiten, wenn sie etwas teilen, dass es im Internet, in den sozialen Medien erscheint. Und naja, also wir versuchen es so verantwortungsbewusst zu machen, wie wir es mit den Ressourcen irgendwie hinbekommen.
Sind Sie bei Ihrer Arbeit da auf irgendeine Schwierigkeit gestoßen, von der Sie überrascht waren, wo Sie dachten so, hups, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, vor der Sie noch explizit warnen können oder lief alles nach Plan?
Naja, die Herausforderungen sind tatsächlich in den Ressourcen. Also die Herausforderungen waren aus meiner Sicht weniger in den rechtlichen, also jedenfalls in dem rechtlichen, wie wir es eben überschaut haben, sondern eher in der Frage Technik, Arbeitsaufwand, Arbeitszeit und auch kontinuierliches Bespielen der sozialen Medien.
Okay, also das heißt, so einen Contentplan zum Beispiel zu machen und zu wissen, was poste ich denn eigentlich als nächstes, ne? Das wird wahrscheinlich
genau.
auch eine Schwierigkeit sein, ne?
Genau.
Das ist ja eine Schwierigkeit, die auch private Akteure bis Unternehmen haben. Man möchte gerne auf Social Media sein, aber man muss erstmal ein paar Inhalte finden. Zum Schluss noch eine Frage. Haben Sie denn irgendeinen Lieblingsaccount, bei dem Sie sagen, der macht das richtig gut, sei es aus der Justiz oder sonstigen öffentlichen Verwaltung oder auch sonst einen, bei dem Sie sagen, das ist Content, so muss das laufen, wenn man ein bisschen nützlichen Content machen will und eben nicht nur Hass, Lügen, Desinformation und Heuchelei posten möchte?
Gut, da Eigenlob stinkt, fange ich natürlich mit den anderen Akteuren an. Ich habe schon die Stiftung Forum Recht erwähnt. Die sind auch in den sozialen Medien unterwegs und ich finde mit sehr guten Inhalten. Dann möchte ich lobend erwähnen eine Initiative aus Schleswig-Holstein. Die haben nämlich ein landesweites Redaktionsteam zusammengestellt und versuchen dadurch ressourcenschonend professionell unterwegs zu sein. Und ich habe schon häufiger mich auch erfreut an dem Hamburger Account des Hanseatischen Oberlandesgerichts. Das ist bitte keine abschließende Aufzählung, sondern sind einige gute Beispiele. Es sind viele Gerichte unterwegs und ich möchte die Hörerschaft vielleicht nochmal ermuntern, wirklich mit etwas Nachsicht, aber Interesse auf die Gerichte zu schauen und uns gerne auch ein Feedback zu geben. Immer mit dem Bewusstsein, dass wir es uns ein Stück weit aus den Rippen schneiden, aber in bester Absicht und mit dem Versuch, ein gutes Niveau zu erreichen.
Vielen Dank. Das ist ein tolles Schlusswort. Diese Empfehlung, die schreiben wir euch natürlich in die Shownotes, damit ihr sie auch findet. Und vielleicht kriegen wir ja sogar das ein oder andere Gericht dazu, sich auch jetzt auf Social Media zu wagen. Wir haben ja gehört, es gibt dort hehre Ziele zu verfolgen. Und es kann auch gut klappen. Frau Otte, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Tschüss.
Das war die zweite Sonderfolge. Wir gehen jetzt in eine Sommerpause, sofern nicht gerade die Bundesregierung Weltumstürzendes beschließt, etwa die Abschaffung des Bundesverfassungsgerichts oder ähnliches. Dann werden wir uns vorerst also nicht hören und sind dann am 4. September frisch geduscht und gekämpft für euch da. Lieben Gruß vom Team Gerechtigkeit und Loseblatt. Dank insbesondere noch einmal an Matthias Plates von den Media Carrots für die Produktion. Schönen Sommer, Matthias. Und euch natürlich, den lieben Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen.